Für die Energiewende spielt die Windkraft eine ganz besonders herausgehobene Rolle. Und einer der zentralen Anbieter für Windkraftanlagen ist die Firma Enercon aus Aurich in Ostfriesland. Heute unser Thema bei Wirtschaft hoch 2, dem Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, das finde ich auch. Und heute reden wir mal über ein Thema, dem der Wind etwas ins Gesicht bläst, oder? Windkraft.
Genau, da gibt es im Moment viel Umbruch in der Branche. Auch einige Wettbewerber, die Segel streichen mussten und von anderen übernommen wurden. Und wir beschäftigen uns eben heute mal mit Enercon, einem der wirklich Großen in der Branche.
Wunderbar. Vielleicht bevor wir auf Enercon eingehen, ein paar Aspekte zum Thema Windkraft selber, dass man so ein bisschen einordnen kann, wie Windkraft heute aussieht. Eigentlich ein relativ altes Thema, weil man geht davon aus, wenn man sagt, dass 1887 ein schottischer Tüftler namens James Blight das erste Windrad gebaut hat. Er hatte nämlich damals das Problem, dass er in einem Ferienhaus, wo keine Stromleitung war, Licht haben wollte. Und deswegen wurde damals so die erste Anlage von ihm konstruiert, die ungefähr 10 Meter hoch war und dementsprechend auch einen Rotordurchmesser hatte von nur so 5, 6, 7 Metern, dass einfach quasi nur für eine individuelle Anlage dort entsprechend das transportiert werden konnte.
Genau, ja, ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren, mein eigener Vater hat so ein Ding auch mal genau in dieser Größenordnung in unseren Garten gestellt und hat damit tatsächlich das warme Wasser, also die Energie ins Wasser gebracht sozusagen und hat aber eben auch schon ins Stromnetz damals eingespeist, was schon bemerkenswert war zu der Zeit.
Wobei die 70er Jahre auch der Zeitpunkt eigentlich sind, wo die Windkraft zum ersten Mal wirklich groß populär geworden ist, weil durch die Ölkrisen und auch so die ersten Umweltschutzbewegungen ist natürlich der Aspekt der erneuerbaren Energien stärker in den Vordergrund gerückt. Und bis heute hat das eine sehr rasante Entwicklung eigentlich mitgemacht. Und wenn man heute über Windkraftanlagen spricht, dann reden wir heute über Anlagen, die wirklich riesige Größen auch erreichen. Und heute haben wir gerade an den Onshore-Anlagen, sprich die Anlagen, die auf dem Festland stehen, heute schon einen Rotordurchmesser von bis zu 140 Metern. Das heißt, die Narbe hängt dann so ungefähr 160 Meter hoch. Kann man sich ausrechnen, 160 Meter plus. Das heißt, die Anlage selber geht dann bis zu einer maximalen Höhe von 200 Meter. Und das geht sogar offshore noch größer, weil natürlich dort weniger Beschränkungen natürlich zu berücksichtigen sind. Da reden wir über Rotorgrößen von bis zu 160, 170 Meter. Das heißt, wir reden da fast mittlerweile über Anlagen, die an die 300 Meter hoch sind. Und so hat sich eine Industrie wirklich massiv weiterentwickelt. Die Anlagen selber erzielen irgendwie Stromleistung. Man spricht so von ungefähr 3 Megawatt pro Jahr. Das ist aber jetzt so ein Durchschnittswert. Natürlich gibt es kleinere Anlagen, die gehen so ab vielleicht 1 Megawatt los, aber es gibt auch Anlagen, die gehen bis zu 4,5 Megawatt hoch. Aber einfach um es einzuordnen, 3 Megawatt, sagt man, ist ungefähr der Stromverbrauch von 2000 Durchschnittshaushalten pro Jahr. Eine große moderne Anlage, die in dieser Größenordnung 3 Megawatt produzieren kann, versorgt ungefähr 2000 Haushalte mit Strom. Die Anlagen selber natürlich kommen auch an gewisse Lebenszeiten ran. Das heißt, wir reden davon, dass die Anlagen so eine Lebensdauer von 20, 25 Jahren haben. Und das zurückgerechnet, kommen wir gleich ein bisschen später noch drauf, ist auch ein Thema, das heute einen sehr großen Umbruch mit sich bringt, weil die großen Förderungen von Windkraft sind ungefähr vor 20, 25 Jahren in Kraft getreten, mit einer Laufzeit von 20 bis 25 Jahren. Das heißt, die Branche befindet sich momentan am Scheideweg, weil alte Anlagen aus den Förderungen auslaufen, rausfallen, eventuell ersetzt werden müssten, aber auch technisch überholt sind und deswegen die Branche gerade vor einem großen Umbruch sich einmal wiederfindet.
Ja, wenn wir jetzt mal uns Enercon ein Stück weit nähern, fangen wir vielleicht mal mit dem Markt weltweit an. 2018 waren insgesamt weltweit 591.000 Megawatt an Leistung an Windenergieanlagen installiert. 2017 waren das noch 540.000 und 2016 487.000. Das heißt, so um die 50.000 bis 60.000 Megawatt pro Jahr steigt die weltweite Leistung der Windenergie. In Deutschland, um das vielleicht mal ein bisschen einzuordnen, sind aktuell 53.000 Megawatt installiert. Das entspricht etwa 9% der Leistung weltweit, die Windenergieanlagen haben. Also insofern sind wir in Deutschland doch schon recht weit vorne mit dieser Technik. Schauen wir jetzt mal auf Enercon. Bei Enercon in der Vergangenheit ein wirklich sehr erfolgreiches Unternehmen, das über 30.000 Anlagen mittlerweile schon aufgestellt hat, weltweit mit einer Leistung von 52,5 Gigawatt. Das entspricht etwa 50 Kohlekraftwerksblöcken. Das heißt, das Unternehmen war wirklich sehr, sehr erfolgreich, hat als Hochqualitätsanbieter insbesondere agiert, mit einer hohen Fertigungstiefe. Das heißt, man hat sowohl Rotoren als auch Gondeln, als auch Antriebe und Türme in eigener Regie selbst hergestellt und hatte damit natürlich auch eine maximale Kontrolle über die eigene Qualität. Jetzt hat sich die Situation leider in den letzten Jahren doch stark gewandelt und es fehlt im Moment an Auslastung und diese hohe Fertigungstiefe führt ganz einfach dazu, dass jetzt auch Verluste erzielt werden. Woran kann man das sehen? An den Zahlen. Wenn wir mal schauen, der Umsatz von Enercon, das waren 2018 4,5 Milliarden Euro. 2017 war es noch deutlich besser, da waren es 5,6 Milliarden Euro, also 1,1 Milliarden Euro mehr in 2017. 2016 hatte man 5,1, 2015 4,7. Das heißt, wir sehen jetzt also gerade so im letzten Jahr 2018 ganz enormer Rückgang um knapp 20%, 19,4% ist der Umsatz zurückgegangen und das liegt im Wesentlichen daran, dass man sehr viel Inlandsanteil im Geschäft hat. Also 56% des Umsatzes erfolgen im Inland, 44% im Ausland. Und der inländische Markt, der schwächelt halt aktuell durch regulatorische Veränderungen, zu denen wir später nochmal kommen. Und insofern sind hier deutlich weniger Anlagen letztlich aufgestellt und abgesetzt worden als ursprünglich geplant. Die Entwicklung setzt sich in 2019 noch verschärft fort. Nach Prognosen des Manager-Magazins, die wir auch für plausibel halten, ist 2019 noch ein Umsatz von 3,5 Milliarden Euro überhaupt nur erwirtschaftet worden und ein Verlust im hohen dreistelligen Millionenbereich von etwa 500 Millionen Euro. Diesen Verlust, wenn man den mal ein bisschen einordnet, wo das Unternehmen eigentlich herkommt mit seinen Ergebnissen, das EBT, also das Earnings Before Taxes, das Ergebnis vor Steuern, waren 2016 noch 602 Millionen Euro plus, ja, also Gewinn vor Steuern. 2017 waren es noch 422 Millionen Euro plus und dann 2018 das erste große Verlustjahr, minus 199 Millionen Euro. Und jetzt, wie gesagt, die Prognose für 2019 minus 500 Millionen Euro. Das heißt, innerhalb von wenigen Jahren hat sich das Ergebnis komplett ins Minus gedreht und es werden jetzt hier hohe dreistellige Millionenverluste durch das Unternehmen eingefahren in der Gruppe. Schauen wir nochmal auf die Mitarbeiterzahlen. So fällt auf, zunächst mal, wenn man sich damit beschäftigt, dass das Unternehmen doch ein recht undurchsichtiges Konstrukt von Firmen und Zulieferern aufgebaut haben, die teils auch nicht in die Konzernabschlüsse mit einbezogen werden und von der Unternehmensleitung selbst dann nicht zum Konzern gerechnet werden, aber anscheinend sehr wohl nur einen einzigen Kunden haben und das ist Enercon. Und insofern, wenn man die Mitarbeiterzahlen mal anschaut, die in dem Geschäftsbericht der Holding stehen, dann hat Enercon 4.245 Mitarbeiter in 2018. In 2017 waren es 4.510. Allerdings passt das nicht so richtig dazu, dass jetzt Personalabbau in den letzten Jahren bekannt gegeben wurde. Einmal waren es im September 2018 800 Stellen und in 2019 wurde nochmal von weiteren 3.000 Stellen gesprochen. So, dass das Unternehmen eigentlich quasi, ne, also so traurig wie das Thema ist, jetzt schon fast gar keine Mitarbeiter mehr haben könnte. Aber in diesen Zahlen ist einfach nicht richtig diese Konzernstruktur abgebildet. Und in Zuliefererbetrieben sind eben doch sehr viel mehr Mitarbeiter offensichtlich beschäftigt, als das auf den ersten Blick in dem Konzernabschluss der Fall ist. Wenn wir dann nochmal auf die Wettbewerber schauen, so ist Enercon weltweit vom Umsatz her das viertgrößte Unternehmen. Ganz an der Spitze steht Vestas aus Dänemark mit einem Umsatz 2018 von 10,1 Milliarden Euro und auch nochmal einem kräftigen Umsatzanstieg in Richtung 2019. Das Unternehmen ist also sehr erfolgreich. Siemens Gamesa machen 9,1 Milliarden Umsatz als zweitgrößter. General Electric macht 8,3 Milliarden und dann eben Enercont als vierter ist der erste chinesische Hersteller zu finden. Das ist Goldwind aus China mit 3,6 Milliarden Euro Umsatz. Wozu man eben sagen muss, dass der größte Markt weltweit aktuell der chinesische Markt ist.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Du hast ja gerade eben Vestas angesprochen mit diesem Umsatzsprung. Und dieser Umsatzsprung ist ganz klar für das dänische Unternehmen damit zu begründen, dass Vestas es schafft, in ausländischen Märkten sehr erfolgreich zu agieren. Du hast angesprochen, dass China der größte Markt ist, aber genauso hat Vestas sehr viel Aufträge einfahren können in Australien, in den USA und auch in Norwegen. Das heißt also, Vestas ist wirklich in der Lage, über viele internationale Märkte zu profitieren und scheinbar auch sehr national bezogen auf die Regulierungen dann eingehend die richtigen Argumente zu haben und die Produkte anzubieten. Und deswegen ist unser Thema heute für den Theoriecheck das Thema die Internationalisierung. Warum eigentlich ins Ausland gehen und was für eine Relevanz kann Ausland haben? Und natürlich geht es ganz klar darum, ich gehe ins Ausland, um zu wachsen, weil Wachstum als Unternehmensstrategie und auch als Unternehmensziel ist natürlich immer stärker in den Vordergrund rückt, weil es natürlich auch Dynamiken zeigt, die Unternehmen auch von Wettbewerbern differenzieren können. Aber, und das mag ein Thema sein, das auch für unser Beispiel jetzt hier sehr gut passt, wenn ich auf dem nationalen Markt eine Sättigung habe oder vielleicht eine kurzfristige Umsatzdelle auch zu verspüren habe durch vielleicht Regulierungsthemen, wir kommen gleich noch drauf, dass das auch durchaus den deutschen Markt zutrifft, kann auch die Sättigung ein Grund sein, warum ich im Ausland weiterhin gute Geschäfte versuche zu betreiben und deswegen auch bewusst mich für die Internationalisierung meines Unternehmens zu entscheiden. Dadurch natürlich automatisch auch eine Risikostreuung. Das heißt, wenn ich auf mehreren Beinen stehe oder übertragen gesprochen sage, mehrere Märkte auch adressiere, ist natürlich die Chance gegeben, dass positive Entwicklungen vielleicht negative Entwicklungen ausgleichen können und ich deswegen auch weniger Risiko im Gesamtgeschäft verspüre, wenn ich mehrere Märkte auch bedienen kann. Das steigert die Auslastung. Mit mehr Märkten, mehr Umsatz kann ich auch Skaleneffekte erzielen, die dafür sorgen, dass ich günstiger produzieren kann und vielleicht auch auf Absatzpreisrückgänge besser reagieren kann oder auch stabiler entsprechend mich nachher dokumentieren kann. Und so kann ich auch den Wettbewerbsdruck länger aushalten, den ich sowohl auf meinen Heimmärkten habe, aber auch im globalen Geschäft. Und durchaus gerade bei so einem sehr globalen Geschäft, das Windkraftanlagen mit sich bringen, hat es angesprochen, dass da wirklich ja weltweit die Konzerne im Wettbewerb stehen, ist bestimmt auch das Ansehen und die Marke, die ich als Anbieter repräsentiere, auch durch die Vielfalt meiner Märkte gekennzeichnet. Und deswegen spricht auch da relativ viel für, wenn ich im großen Geschäft mithalten möchte und auch wirklich auf den globalen Märkten meine Chance auch suche, dann brauche ich auch eine global wahrgenommene Marke und auch dafür brauche ich Auslandsgeschäft. Und deswegen so einleuchtend, wie die Gründe für Internationalisierung wirklich auch aussehen, umso schön kann man es wirklich auch, glaube ich, in diesem Beispiel zeigen, dass durchaus Aurich vielleicht nicht Nabel der Welt ist, sondern wir müssen gucken, wie wir uns auf den Märkten auch positionieren können, die zukunftsmäßig Wachstum auch mit sich bringen. Es gibt sehr viel Wachstum, du hast angesprochen, 50.000 bis 60.000 Megawatt Wachstum pro Jahr. Das heißt, wir reden über zigtausende Anlagen, die pro Jahr installiert werden. Und deswegen, der Markt ist keinesfalls tot. Vielleicht ist es durchaus ein deutsches Thema, dass der Inlandsmarkt sich gerade schwer tut. Aber deswegen ist Internationalisierung eine gute Möglichkeit, sich auch in so eine Richtung zu entwickeln.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Wenn wir auf das Thema Internationalisierung jetzt schauen wollen, schauen wir vielleicht nochmal, wo kommt jetzt Enercon eigentlich her? Enercon hat, wie gesagt, 56% seines Umsatzanteils macht man im Inland. Und wenn wir auf den deutschen Markt schauen und wie viele Windenergieanlagen hier in Deutschland eigentlich installiert sind und noch installiert werden, dann kann man eben sehen, dass wir 2018 29.200 Windenergieanlagen installiert haben. Davon wurden 43% aller Anlagen von Enercon tatsächlich installiert. 2017 waren es schon 28.675 Anlagen. Das heißt, das Wachstum waren etwa 600 Anlagen von 17 auf 18. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, dann hatte man eigentlich immer stärkeres Wachstum und zwar etwa das Doppelte. Das heißt, 2016 zu 2017 hatten wir ein Wachstum von knapp 1.400 Anlagen. Gegenüber jetzt nur noch 600 von 17 zu 18. Das heißt, hier sieht man ein Problem, was auftritt im deutschen Markt, dass hier jetzt das Wachstum sich stark abgeschwächt hat gegenüber den Vorjahren und dass auch in 2018 nur 330 Anlagen noch neu genehmigt wurden. Das ist also etwa nur ein Drittel der Vorjahreswerte, die hier genehmigt wurden für neue Anlagen in Deutschland. Und das hat ja im Wesentlichen regulatorische Gründe.
Genau, und das Thema ist halt, dass die Regulatorik nennt sich ja dieses Erneuerbare Energiegesetz, eine Grundlage dafür schaffen sollte, dass erneuerbare Energien einen wichtigen Anteil im Energiemix der Bundesrepublik Deutschland auch beinhalten. Durchaus eigentlich ein Gesetz, das eigentlich als Erfolg zu sehen ist, weil wir heute schon rund 40% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Und da spielt einfach Windkraft natürlich mit Abstand größte Rolle, ist der größte Energielieferant in diesem Bereich. Und hat sich auch da schon wirklich quasi hinter Braunkohle als zweitwichtigste Energiequelle überhaupt positionieren können. Deswegen dieses Gesetz durchaus eine Erfolgsgeschichte, hat auch diese Grundidee gehabt, dass man einfach eine Planungssicherheit für die Investitionen in erneuerbare Energie sicherstellen wollte und auch sichergestellt hat. Weil die Grundidee dahinter eigentlich ist, dass Energie, die aus erneuerbaren Ressourcen erzeugt wird, quasi sicher abgenommen wird. Und zwar spricht man darüber, dass wir zwei Instrumente haben, die die Sicherstellung der Erträge sicherstellen sollen. Das eine ist eine sogenannte Marktprämie. Mit der Marktprämie wird ein bestimmter Abnahmepreis garantiert für den Strom, der über Windkraftanlagen erzeugt wird. Und dieser Strompreis ist zwar auch abhängig von den Strompreisen, die auf den Strombörsen dort gehandelt werden, aber relativ planbar und auch vorausschaubar über Jahre festgelegt. Und zu dieser Marktprämie, sprich die Abnahmeprämie für den erzeugten Strom, wird ebenfalls noch eine sogenannte Einspeisungsprämie obendrauf gepackt, die quasi als Zuschuss den Betreibern bereitgestellt wird, damit sie diese Windkraftanlagen aufstellen und quasi als Aufschlag auf einen Marktpreis des Stroms noch weitere Erträge sicherstellen. Und so ist diese Methodik eigentlich eine ganz, ganz gute Konstruktion gewesen, weil man dazu sagen muss, dass diese Methodik quasi an einen Ausbauplan der Windenergie oder auch der erneuerbaren Energie geknüpft war. Das heißt, die Grundidee ist, es gibt so eine Idee, wie die Anteiligkeiten der erneuerbaren Energien sich in den nächsten Jahren hochfahren sollen. Wenn jetzt entsprechend die Betreiber und auch die Investitionen in dem Bereich deutlich stärker steigen, dann reduziert automatisch dieser Gesetzentwurf oder das Gesetz auch die Prämien, die als Marktprämie und Einspeisungsprämie bereitgestellt werden. Das heißt, je schneller entsprechend der Ausbau vorangetrieben wird, desto weniger Zuschüsse werden nachher geleistet. Je langsamer der Ausbau vorangekommen wäre, desto höher wären die Zuschüsse gewesen. Das heißt also, regulatorisch schon eine ganz gute Idee, dass man in bestimmte Richtungen dort Entwicklungen leitet. Andererseits kann aber auch eine Branche damit vom Erfolg überholt werden, weil wenn zu starke Investitionen getätigt werden in diesen Bereichen, reduzieren sich damit automatisch auch die quasi Förderung von der Bundesseite her. Und deswegen haben wir entsprechend so ein zweischneidiges Schwert, was sich damit entsprechend zeigt. Was auch ein Punkt ist, der jetzt gerade in der deutschen Energielandschaft groß diskutiert wird, ist, dass diese Förderungen über Marktprämie und Einspeisungsprämie auf 20 Jahre gedeckelt sind. Jetzt sind die ältesten Windkraftanlagen 20 bis 25 Jahre alt. Das heißt, sie sind gerade dabei, aus den Förderungen rauszufallen. Und die Anlagen zu betreiben sind immer sehr stark durch Subventionen eigentlich ja quasi noch wirtschaftlich geblieben. Jetzt fallen diese Subventionen über diese beiden Strukturen Marktprämie, Einspeisungsprämie weg. Jetzt muss auf dem normalen Strommarkt der Strom abgesetzt werden, aber mit alten Anlagen, die nicht mehr effizient im Vergleich zu neuen Anlagen arbeiten und auch Strom teurer erzeugen, als das nicht erneuerbare Energien realisieren können. Das heißt, jetzt stehen alte Anlagen rum, die mittelfristig nicht mehr wirtschaftlich sein werden. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Werden die Anlagen vielleicht abgebaut, werden sie abgerissen oder findet man neue Wege, Verträge auszuhandeln? Man spricht heute über solche PPA-Verträge, Purchase Power Agreements, die zumindest für bestimmte Zeiten Abnahmepreise für die Anlagenbetreiber sicherstellen. Also da ist die Branche gerade sehr stark im Umbruch. Und natürlich auch das ist eine Entwicklung, die Enercon mit in Betracht ziehen muss, weil wenn alte Anlagen vielleicht wegfallen, keine neuen investiert werden, weil vielleicht auch die Situation sich verändert, auch die Regulatorik sich verändert, dann sind da auch Themen zu finden. Und da zeigt sich auch ein Thema, dass gerade auch so gut gemeinte Gesetze auch zum Beispiel durch Reformen da mittelfristig auch vielleicht gewisse Schwierigkeiten im Markt mit sich bringen.
Genau, wir hatten insbesondere 2017 eine Reform des EEGs und das hat aber leider Unzulänglichkeiten, diese Reform, und deren Auswirkungen spüren wir eben in Deutschland heute noch. Das heißt, es war bei diesen Ausschreibungen gab es Unklarheiten. Es wurden insbesondere Anlagen dann ausgeschrieben, die doch recht spekulativ waren und die, wo die Genehmigungen zum Beispiel nach dem Bundesemissionsschutzgesetz dann gar sogar fraglich waren. Und das führte eben letztlich dazu, dass in Deutschland diese neu genehmigten Anlagen und auch der Ausbau der Anlagen in den letzten beiden Jahren, also 2018 und auch 2019 insbesondere, deutlich zurückgegangen ist. Und das führt dann eben auch dazu, dass man rückläufige Verkaufspreise hatte und dann damit natürlich auf der anderen Seite die Materialaufwandsquoten für die Unternehmen zum Beispiel gestiegen sind, was bei Enercon jetzt massiv in 2018 tatsächlich ökonomisch gesehen ein Problem war, dass man ganz einfach viel, viel Aufwand für die Errichtung der Anlagen hatte, der einfach nicht mehr durch die Verkaufspreise gedeckt wurde, werden konnte.
Genau, du hast gerade auch das Thema des Bundesemissionsschutzgesetzes angesprochen. Thema Flächenverfügbarkeit, quasi was ja damit zusammenhängt, ist so das größte Nadelöhr der Branche heute. Sprich, wo kann man überhaupt noch Windkraftanlagen aufstellen? Und es sind, glaube ich, Stand heute ungefähr 200 Rechtsstreitigkeiten für Windkraftanlagen in der Bundesrepublik anhängig. Das heißt also allein die Bereitschaft, auch weitere Anlagen zu bauen, onshore, sprich auf dem Festland, hat durchaus gelitten. Und das Thema der Verschandelung und der Schattenwurfs und des Vogelflugs und viele Diskussionen, die einfach heute auch deutlich größer geworden sind, hemmen natürlich die Branche. Ein Weg wäre durchaus Offshore, weil Offshore-Anlagen weniger regulierungsanfällig sind, auch eine Chance haben, mit größeren Anlagen zu bauen. Aber da ist ja durchaus Enercon heute, um nicht zu sagen, sehr, sehr schwach aufgestellt. Gut aufgestellt im Bereich Onshore, aber im Bereich Offshore da entsprechend schwierig aufgestellt.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Ja, wenn wir jetzt mal die Situation von Enercon bewerten, muss man ganz einfach sagen, dass das Unternehmen in den letzten Jahren ein, zwei Dinge offensichtlich nicht so stark vorangetrieben, wenn nicht gar verschlafen hat. Zum einen ist das sicherlich die Expansion ins Ausland. Hier hat man in der Vergangenheit zweimal schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal in den USA, wo es damals einen Spionageskandal mit der NSA gab und einem Wettbewerber. Und in Indien auch schlechte Erfahrungen gemacht. Sodass man dann im Grunde in den drei großen Märkten, die es heute gibt, wo die meisten Ausbauaktivitäten stattfinden, sprich in China, in den USA und in Indien, nicht nennenswert präsent ist. Man ist in anderen Ländern der Welt präsent, aber der Umsatzanteil Ausland insgesamt an den Enercon-Umsätzen macht ja bisher nur 44% aus. Da sind so Länder wie Türkei, Brasilien, auch Kanada. Ja, aber in den wirklich wichtigen Märkten jetzt, da scheint man im Moment noch keine Präsenz zu haben. Das soll sich ändern, hat der Enercon-Geschäftsführer verkündet, dass man also jetzt in den USA auch wieder in den Markt einsteigen will zum Beispiel. Aber das scheint in dem Unternehmen schwierig, in der Struktur und in der Corporate Governance dort überhaupt umzusetzen zu sein, in der Kultur des Unternehmens.
Dann sieht man auch, dass das Thema Skaleneffekte vermutlich auch eine große Relevanz hat, weil du hast vorhin die Umsatzzahlen angesprochen von den großen Wettbewerbern. Ob das Vestas ist oder Siemens Gamesa, die in der Lage sind, deutlich höhere Umsatzzahlen zu realisieren und deswegen auch die Chance haben, auch in der Produktion der Windräder in wirklich Größeneffekte zu kommen. Und allein, wenn man überlegt, dass ja die Technik jetzt dann doch sehr ausgereift ist und vermutlich ja eher einer quasi Serienfertigung gleicht, müsste ja ein Unternehmen in der Lage sein, wirklich über effiziente Prozesse, über eventuell das Outsourcing von bestimmten Aktivitäten, wirklich auch relevante Skaleneffekte zu erzielen. Aber du hast vorhin angesprochen, dass die Firmenstruktur bei Enercon durchaus durch dieses etwas verschachtelte Miteinander mit den Zulieferern, die ja so ein bisschen dazugehören, aber nicht wirklich mit konsolidiert werden, einfach eine sehr starke, wenn man so will, eine sehr starke Eigenfokussierung mit sich bringt. Und deswegen auch die Möglichkeit, durch bessere Prozesse, durch gezieltes Outsourcing, durch eine bessere Verbindung mit Zulieferern einfach auch Effekte für das Unternehmen zu erzielen, ja doch maßgeblich einschränkt. Und deswegen Thema Größe wird ein ganz zentraler Aspekt sein, weil du hast auch angesprochen, dass die großen Märkte noch massiv wachsen. Wir reden ja immer noch über Wachstumsraten von ja ungefähr 10% an Leistungsoutput über die Windkraftanlagen pro Jahr. Also wir reden ja über wirklich große Märkte, die auch noch große, große Sprünge machen und die jetzt bei ausgereifter Technik einfach von Unternehmen auch beherrscht werden, die vermutlich mit Skaleneffekten dort sich entwickeln können.
Genau, und dieses Thema der Wertschöpfungstiefe, was da schon angesprochen war, ist ja ein großes Thema, wenn wir über Skaleneffekte und über Dinge wie Outsourcing reden. Enercon eben aus der Vergangenheit traditionell ein Unternehmen, das sich als Hochqualitätsanbieter verstanden hat, eine hohe Wertschöpfungstiefe eben hatte. Dies lässt sich jetzt einfach nicht mehr wirklich rechtfertigen aktuell. Die Kostenstruktur lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Der Qualitätsvorsprung gegenüber den Wettbewerbern scheint nicht mehr da zu sein, sodass man also hier letztlich auch die Wertschöpfungstiefe wird verringern müssen, was aktuell ja auch mit der Reduzierung der Mitarbeiterzahlen, die jetzt ja schon verkündet ist, tatsächlich offensichtlich auch passiert.
Wobei ich da ergänzend noch das Thema Qualität auch aufgreifen möchte, weil wenn Qualität das Merkmal ist und die Onshore-Anlagen eigentlich nur noch größer werden und nicht mehr qualitativ ausgebaut, ist ja auch das Offshore-Geschäft wahrscheinlich das, das qualitätsmäßig an die Anlagen noch größere Anforderungen stellt, weil die sind einfach Wind und Wetter ausgesetzt, müssen an schwierigen Untergründen befestigt werden. Man ist auch noch durchaus nicht sicher, wie lange diese Anlagen Lebensdauern haben werden, was die für Widrigkeiten sich auch widersetzen müssen. Und deswegen so die Innovation wird sehr stark im Bereich Offshore-Technologie heute erwartet in der Branche, wo ja auch Enercon faktisch gar nicht vorhanden ist. Und deswegen ist die Qualitätspositionierung, die Enercon hat oder hatte, eigentlich eine, die man hätte tragen müssen auf weitere Entwicklungsschritte. Aber da ist einfach auch ein großer Gap heute von dem, was der Markt erwartet und was Enercon liefern kann. Und auch deswegen sieht man da durchaus Herausforderungen, die sich Enercon stellen muss, die vielleicht über Partnerschaften, über neues Management, das an Bord geholt wird, ein bisschen in den Griff zu bekommen sein kann, aber wo Enercon einfach auch zusehen muss, wirklich jetzt hinten ranzukommen.
Ja, die Frage ist, wie wird es ausgehen jetzt? Das Unternehmen selbst ist in so einen Transformationsprozess jetzt eingestiegen. Man hat eine Reihe neuer Mitglieder für die Geschäftsführung geholt, neue technische Vorstände und auch Restructuring-Vorstände etabliert. Sicherlich auch auf Druck der Finanzierungsseite, die dahinter steht. Das Unternehmen hat zwar noch eine recht hohe Eigenkapitalquote von über 50%, aber auch große Banken und Konsortien, die dort im Hintergrund stehen und hohe Beträge auch finanzieren. Und insofern bleibt dann eben die Frage, wie viel Zeit dem Unternehmen letztlich jetzt auch bleibt, um diese Transformation hinzubekommen. Der Geschäftsführer selbst hat sich mal hingestellt, hat gesagt, 2022 erwartet man wieder positive Ergebnisse. Ob das tatsächlich so sein wird, bleibt abzuwarten. Oder ob das Unternehmen nicht vielleicht, und ich nehme das Wort in den Mund, doch eher ein Übernahmekandidat für größere Wettbewerber wird. Wie wir es bei anderen ja auch gesehen haben, Zenvion zum Beispiel, ein Unternehmen, was in Deutschland in die Insolvenz gegangen ist, auch ein relativ großer Hersteller von Turbinenanlagen hier, die es also nicht geschafft haben, mit dem Geschäftsmodell erfolgreich zu sein. Und insofern bleibt für mich wirklich die Frage, wie wird es Enercon weiter ergehen und wird man es schaffen, diese Transformation zu einem erfolgreichen, international erfolgreichen Unternehmen hinzubekommen.
Aber wie du sagst, interessante Konstellation, die durchaus ein Unternehmen, was ja lange Zeit technisch führend, sehr stark wachstumsgetrieben, wirklich auch auf Weltmärkten mit Trends geprägt hat, wie dieses Unternehmen in kurzer Zeit durch lokale Probleme scheinbar ja auch in schwieriges Fahrwasser gerät. Und wie das Unternehmen jetzt auch da wieder rauskommt. Deswegen echt spannendes Thema, wo ich nochmal so ein Gefühl bekomme, dass Windenergie als wichtiges, auch weltweit globales Thema ja doch große Entwicklungsschritte auch gemacht hat. Jetzt ja gerade sich an so einem Scheideweg befindet, dass bestimmte Märkte stark entwickelt sind, andere Märkte sich gerade entwickeln und jetzt sich auch das globale Wettbewerbsumfeld neu positioniert und Enercon eigentlich die Chance hätte mitzuspielen, aber zurzeit einfach auch Herausforderungen hat, diese Chance auch wirklich wahrzunehmen. Vielen Dank.
Ja, Thorsten, dir auch vielen Dank. Genau, ich glaube, das war ein spannender Podcast jetzt zum Windenergie-Thema. Und wenn Sie mögen, bewerten Sie uns gerne auf den entsprechenden Plattformen und tragen Sie weiter.
Wirtschaft hoch zwei im Herzen.
Genau.
Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Das war Wirtschaft hoch zwei. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.